Mit der Freiklage der RKI-Protokolle ist trotz zahlreicher Schwärzungen klar geworden, das Robert-Koch-Institut hat in der Corona-Zeit nicht auf rein wissenschaftlicher Basis, sondern auf Befehl der Politik gehandelt. Das ist schon wild. Und mindestens genauso wild ist die Geschichte des Retters dieser Zeit, Ugur Şahin. Vom Inhaber der kleinen, mit Schulden belasteten Firma BioNTech zum Milliardär quasi über Nacht. Durch eine in Windeseile entwickelte sogenannte Impfung gegen Covid-19. Diese Heldensaga hat Şahin dann auch in Buchform pressen lassen. Project Lightspeed, Projekt Lichtgeschwindigkeit. Mein Gast hat sich ausführlichst mit diesem Werk beschäftigt und sagt, dieses Buch ist nichts weniger als Ugurs Geständnis. Darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Sabine Stäbel, schön, dass du da bist.
Gerne.
Ich stelle dich kurz vor. Du bist Biologin mit Schwerpunkt Zellbiologie, Mikrobiologie und Immunologie und Wissenschaftsjournalistin und hast auf dem Gebiet des Protein Engineerings und der Directed Evolution promoviert und publiziert. Das heißt, in dem Gebiet, um das es hier geht. Du hast mit Genen und Proteinen experimentiert. Anschließend hast du als wissenschaftliche Projektmanagerin in einem großen Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und in der Pharmaindustrie gearbeitet. Außerdem hast du auch noch Englisch auf Lehramt studiert. Du betreibst einen journalistischen Blog als Dr. Biene und hast dir zuletzt das Buch Project Lightspeed vorgenommen, das BioNTech-Gründer Ugur Şahin hat schreiben lassen, um seinen Weg zur Covid-Spritze zu dokumentieren. Du hast sogar ein eigenes Buch darüber geschrieben. Es heißt Einmal mit Profis arbeiten oder Ugurs Geständnis, eine Lektürehilfe zu Project Lightspeed und allem, was mit Ugur und BioNTech zu tun hat. Wie kommt man darauf, eine Lektürehilfe, also ein eigenes Buch über ein anderes, also über dieses Project Lightspeed zu schreiben?
Das begann eigentlich als Spaßprojekt. Also es gab diese Rezension zu dem Buch von Bhakti. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, was Pfizer wusste, geschrieben. Das ist, findet man auf TKP. Und ich dachte, ja, vielleicht sind da noch ein, zwei Fußnoten drin, die ich ergänzen kann. Also habe ich mir das Buch gebraucht besorgt und angefangen zu lesen und habe festgestellt, wird wohl mehr als eine Fußnote und da steht so viel Schwachsinn drin. Das wird etwas aufwendiger. Also geplant war, ablästern über jedes Kapitel so ein, zwei Tage und eine etwas größere Rezension. Das hat auch für Kapitel 1 und Kapitel 2 ganz gut funktioniert. Die hatte ich dann jeweils in ein bis zwei Tagen jeweils geschrieben. Ab Kapitel 2 habe ich dann schon etwas länger gebraucht und angefangen zu fluchen. Dann hatte ich aber schon die ersten Abonnenten auf meinem Substack, unter anderem Wolfgang Wodak. Und dann kam ich aus der Geschichte nicht mehr raus. Und als dann so Wilfried Schmitz anfing, oh, kann ich die für meine Prozesse verwenden, war klar, diesen Kelch muss ich bis zur Neige leeren.
Ach so, und dann hast du alle Kapitel durchgearbeitet und auch mit Gutachten, Studien und so weiter oder belegt. Also
genau, also ab Kapitel 7 habe ich es dann verflucht. Da habe ich dann angefangen, dass ich einen Monat pro Kapitel brauchte zum Zerpflücken. Okay. Und mir externe Hilfe zu holen musste. Also da hatte ich dann teilweise Werner Bergholz im Hintergrund, so bei diesen GMP-Geschichten. Und dann wurde das Eis für mich schon etwas dünn. Aber es war dann klar, jetzt muss ich da durch. Ja? Das heißt, es ist angefangen, Okay. Das ist ein bisschen größer geworden als geplant. Ich hatte eh nichts anderes zu tun, also habe ich das durchgezogen, war ja ganz spaßig.
Kommen wir mal zu dem Buch. Wie sieht sich denn Ugur Şahin, also dieser Entwicklung, der Entwickler dieser BioNTech-Spritze gegen Covid-19, wie sieht er sich selbst in dem Buch? Als Held?
Ja, er sieht sich als Frodo Beutlin, der den Ring in den Vulkan wirft. Das wird öfter mal zitiert.
Herr der Ringe?
Ja, genau, der Ringe. Ja, ja. Also er zitiert ja auch Frodo, wollte ja eigentlich gar kein Held sein und er hat dann halt einfach wider Willen die Welt gerettet. Und so sieht er sich auch.
Aber welche Kompetenzen hat Ugur Şahin selbst?
Ich würde mal sagen, von Protein Engineering hat er keine Ahnung, weil er eigentlich alle Anfängerfehler auch schon im Design gemacht hat, die man lernt zu vermeiden. Also schon in der Gensequenz. Also die Diskussionen, dass man Codons nicht ändert. Also wir haben ja Codon-Optimierung betrieben, ne? Die haben ja die Codons angepasst, da haben sich immer gelobt, ja, besonders viel Protein. Wir haben die Codons optimiert.
Codons sind was?
Das sind diese Dreier Buchstabenketten, die dann kodieren, wo welche Aminosäure in Proteinen verbaut wird, ja. Und da gibt es zum Beispiel uralte Literatur, die sagt, man kann eine stille Mutation einführen, also eine Mutation, die eigentlich gar keinen Effekt im Protein hat, von der Aminosäure her. Aber die Struktur des Proteins ändert sich dadurch, durch eine stille Mutation. Und die haben einen Großteil der Codons komplett geändert, mit lauter vielen, vielen, stillen Mutationen. Und haben erwartet, es kommt selbe Protein raus. Und ich sage, ja, kann sein, muss nicht sein, hättet ihr prüfen müssen.
Okay, haben sie nicht. Ich meine, zu seiner Kompetenz passt ja im Grunde auch, dass er schreibt, in einem anderen Schreckensszenario könnte das Virus durch Mutation, könnte das noch effizienter werden und noch mehr Menschen infizieren, und zwar viel schneller. Und dann schreibst du dagegen, wie ich aber bereits Ende der 1990er Jahre gelernt habe, ein Virus kann entweder tödlicher werden oder ansteckender, beides geht nicht, weil es, wenn es zu tödlich ist, seine Opfer zu schnell umbringt, als dass es sich verbreiten konnte. Das ist eigentlich Schulwissen.
Das ist Schulwissen, weil das kann man auch einfach herleiten. Also es gibt ja immer Mutationen in Viren, ja, und die infizieren verschiedene Zellen. Und wenn eine Zelle langsam getötet wird, können diese Zelle ganz viele Viren produzieren. Wenn eine Zelle schnell getötet wird von einem Virus, produziert die nicht viele Viren. Das heißt, innerhalb des Körpers findet bereits eine Selektion zugunsten der weniger tödlichen statt, weil die Zellen, die tödlichen Viren abbekommen haben, nicht viele produzieren können. Damit ist logisch, dass nur die weniger tödlichen sich vermehren werden. Und wenn jemand zu schnell zu krank wird, wird er nicht mehr in die Disco gehen, Spaß haben und Leute treffen. Das heißt, der verzieht sich irgendwo in der Ecke und stirbt einsam und allein. Jemand, der ein leichtes Virus hat, geht noch zur Arbeit.
Genau.
Deswegen vermehren sich die weniger Tödlichen, während die Tödlichen ganz schnell weg sind.
Genau. Eigentlich war es eine gute Nachricht, das Virus wird ansteckender, ne?
Ja. Aber ich gesagt, freut euch, yay, das Virus wird ansteckender, es ist vorbei.
Es wurde aber weiter Panik verbreitet damit.
Was ich nicht verstanden habe, ich meinte, ansteckender bedeutet weniger tödlich, weniger gefährlich, entspannt euch, es ist vorbei. Und an dem Punkt war ich wirklich, wirklich irritiert, weil das ist Mittelstufenwissen, ja? Vor dem Abitur, Realschulabschluss.
Bleiben wir bei Schulwissen. Du sagst, man kann anhand von Schulbüchern der 9. Klasse nachweisen, dass diese sogenannte Impfung nie funktionieren konnte.
Wie genau. Auf meinem Substack gibt es dazu einen Artikel. Ich habe dafür zwei Schulbücher genommen, ich glaube Bioskop und den Linda. Ich liebe den Linda. Und das nutze ich jetzt tatsächlich auch für Gutachten vor Gericht. Ja? Da gibt es ein schönes Schaubild, das zeigt, wenn eine Zelle von einem Virus infiziert wird, oder sagen wir ein Nanolipid, produziert sie ein Eiweiß. Dieses Eiweiß ist körperfremd. Wir haben einen Qualitätskontrollmechanismus in unseren Zellen verbaut, der dafür sorgt, dass Bruchstücke dessen, was produziert wird, auf der Zelle präsentiert wird. Über MHC1. Das lernt man, das steht im Linda. Und dann guckt das Immunsystem, ist das körperfremd oder ist das, was die Zelle produzieren sollte? Und wenn da irgendwas produziert wird, was körperfremd ist, kommt eine T-Killer-Zelle und bringt die Zelle um. Punkt. Damit war klar, das Spike-Protein ist körperfremd. Es wird von Körperzellen produziert. Es wird von MHC1 produziert werden, präsentiert werden, ja? Das lässt sich nicht verhindern. Eine der Fragen, die ich halt in dem Fragenkatalog auch vor Gericht vorgeschlagen habe, die hat der Anwalt, für den ich arbeite, auch übernommen, ist, wie verhindert ihr die Präsentation von Bruchstücken des Spike-Proteins auf MHC1? Das kann man nicht verhindern. Und damit ist klar, jede Zelle, die dieses Protein produziert, wird getötet werden. Es sei denn, der Körper fängt an, das Protein zu tolerieren aus Selbstschutz.
Warum sollte er das tun?
Weil der Körper irgendwann entscheiden muss. Töte ich alle Zellen, die das produzieren, und bringe mich selbst um? Oder toleriere ich das neue Protein wie eine Desensibilisierung und lebe noch ein bisschen länger? Letztendlich wird der Organismus sterben. Die Schuldfrage ist etwas komplexer.
Jetzt hat BioNTech ja vorher an einem mRNA-Krebsmittel gearbeitet, ne? Ja. Und in der Krebstherapie, da sollen ja Zellen getötet werden, nämlich die bösen Krebszellen. Haben die jetzt einfach die Methode, Krebszellen zu töten, auf die Covid-Impfung übertragen?
Ja, Der Haken aber ist, wenn man sich die Literatur durchliest, diese Nanolipide haben tatsächlich eine Tendenz, ganz gerne in Tumorzellen zu gehen. Also die haben eher eine höhere Affinität zu Tumorzellen als normalen Zellen. Das heißt, prinzipiell kann das für Krebs theoretisch funktionieren, aber es wird trotzdem Kollateralschaden in anderen Geweben geben. Aber die Affinität zu Tumoren ist höher als zu gesunden Zellen.
Aber das muss denen ja eigentlich klar gewesen sein, ne? Die müssen doch
Ja.
wissen, das müssen die doch wissen. Wollten die das?
Ich habe keine Ahnung. Also die bezeichnen sich ja selber als Gläubige an diese Technologie. Und es ist aber an dieser Technologie bekannt, dass dieses Streumuster schwer bis gar nicht zu kontrollieren ist. Also der geringste Schaden passiert, wenn diese Lipide neutral geladen sind. Das steht doch in den EMA-Dokumenten drin, minus 3,13 Millivolt, also in etwa neutral. Dann machen sie den geringsten Schaden. Das wissen die auch. Sind sie stark negativ geladen, gehen sie ins Nervensystem. Sind sie stark positiv geladen, gehen sie in die Lunge. Das heißt, über Ladung kann man ein bisschen steuern, wo das Zeug hingeht. Deswegen hätte man die Ladung der Partikel vielleicht auch messen sollen, bevor man sie rausgibt.
Hat man nicht?
Nein, das ist das sogenannte Zeta-Potential oder die Ladung der Partikel. Und in den Vorserien 2019 hat man die noch gemessen, wenn man in die Dokumente geht. Da haben sie Zeta-Potential gemessen. Die Analysen, die mir von Cienciano vorliegen aus Australien, da hat man es nicht mehr gemessen. Wir wissen nicht, was für eine Ladung die Partikel hatten.
Okay, Wahnsinn. Aber du hast gerade gesagt, möglicherweise kann so eine mRNA-Gentherapie bei Krebs erfolgreich sein, aber
Nein.
es.
Es hat halt nie funktioniert bisher, ne?
Ja, aber du hast gerade gesagt, wenn.
Theoretisch schon.
Ach, theoretisch, okay, bisher
Ob
hat
es
es noch nicht.
praktisch funktioniert? Ich kenne nur den Flurfunk aus der Uniklinik Freiburg und von jemandem, der an der Uniklinik Wien gearbeitet hat. Da sollen irgendwann mal Studien diesbezüglich gelaufen sein, zu denen ich keine Daten habe. Und das, was ich gehört habe, war, sind alle Patienten gestorben. Aber ich habe keine Daten dazu. Also es hätte nicht funktioniert, war das, was mir zugesteckt wurde.
Okay, ja, das klingt nicht sonderlich positiv.
Aber ich kann es halt nicht belegen. Also
Aber
es sind ein paar
was sagt?
Gerüchte hochgekommen von Kogon. Der hat auch einen Substack und schreibt, glaube ich, für Ethical Skeptic. Und der fragt sich auch, was ist aus diesen Krebsstudien geworden 2019? Die wurden vorzeitig abgebrochen.
Okay, bleiben wir mal dabei. Wir können es nicht ganz genau sagen. Aber es gibt ja auch den Plan, künftig alle gängigen Impfungen auf mRNA-Technologie umzustellen. Was würde das denn bedeuten?
Noch mehr Zellverlust. Also mit jeder neuen mRNA-Spritze wird man Körperzellen verlieren. Einige regenerieren, einige nicht.
Das heißt, man soll sich künftig dann, wenn das dann so kommen sollte, nicht mehr impfen lassen?
Genau. Würde ich echt die Finger von lassen, weil jede Zelle, die dann dieses körperfremde Protein produziert, wird getötet werden, bis eine Toleranz gegen diesen Stoff aufgebaut ist. Das ist bei den Covid-Spritzen der Fall. Nach der dritten Spritze wechselt das Immunsystem zu einem Antikörper namens IgG4. Das bedeutet Toleranz gegen das Spike-Protein. Was irgendwie blöd ist, wenn man sich das Virus wirklich einfängt.
Okay, ja, das hört sich auch nicht gut an. Hört sich
Nein.
hier wenig gut an, ja.
Nein.
War sich denn Shahin laut seines Buches zu irgendeinem Zeitpunkt dieser Gefahr bewusst, die sein Produkt birgt?
Schwer zu sagen. Also es gibt die Stelle, wo er eben beschreibt, wie dieses Krebsmedikament funktioniert. Und ich geschrieben, okay, und jetzt machen wir mal kurz die Transferleistung. Ja, das sind diese Aufgaben in der Klassenarbeit, die die meisten Punkte bringen, weil die wenigsten Schüler sie schaffen. Er gibt ja sozusagen Autoimmunangriffe zu in seinem Buch durch diese Krebstherapie. Aber den Transfer, dass dasselbe passieren wird, wenn er das als Impfung einsetzt, den schafft er irgendwie nicht. Wird schon nicht passieren, weil es ist ja eine Impfung.
Aha, aber er gibt es grundsätzlich mal zu.
Ja.
Ich habe und ohne Transferleistung jetzt. Du hast jede Menge Fußnoten in deinem Buch, ja, um deine Kritik zu belegen, muss man, glaube ich, auch haben bei so einem Buch. Wie hält es denn das BioNTech-Buch mit Quellen und Nachweisen?
Teilweise sind sie falsch, dass sie die Fußnoten an den falschen Stellen haben oder Belege, die nicht passen und teilweise ziemlich abstruse Theorien, diese RNA-World-Theorie, wo ich mir denke, wow, davon habe ich schon mal gehört, aber das würde ich jetzt nicht als gängiges Wissen darstellen. Also da merkt man schon, wer auch immer dieses Kapitel geschrieben hatte, keine Ahnung. Ich vermute, das war dann eins, das Joe geschrieben hat, weil man merkt,
Joe ist Inhalt Joe Miller, Joe Miller, genau. der Autor, der eigentlich von der Financial Times kommt. Ne?
Und genau, und der Financial Times gesteckt hat, oh, da wird was Schönes Neues hergestellt, ne? Solltet ihr mal investieren rein. Und aber man merkt schon, dass einige Kapitel nicht von Joe Miller sein können, weil es gibt die Kapitel, wo die verschiedenen RNA-Typen nicht unterschieden werden. Und dann gibt es welche, die wissenschaftlich korrekt sind. Und da merkt man schon, da müssen unterschiedliche Autoren unterwegs gewesen sein, schon am Niveau der Darstellung.
Mhm. Anhand von was hat Sahin eigentlich diesen Stoff entwickelt? Aufgrund von welcher Datengrundlage?
Also er hatte wohl diese Sequenz, die hochgeladen wurde in die Datenbank.
Aber nicht das Virus, ne? Da hat nicht das Virus.
Hat keiner. Gibt er auch zu. Er hat es anhand der DNA-Sequenz, die da hochgeladen wurde, einfach modelliert, was nicht geht. Mhm. Man kann nicht anhand einer DNA- oder RNA-Sequenz ein Protein modellieren oder sagen, wie es aussieht. Da gab es zu meiner Zeit diese Proteinfaltungsolympiaden, wo die Wissenschaftler ihre Faltungsalgorithmen, also ihre Vorhersageprotokolle, testen konnten. Das war dann als Zielprotein eins, das man kristallisiert hatte. Man wusste, wie es aussieht, hat es aber noch nicht veröffentlicht. Dann gesagt, okay, sagt mal voraus, mal gucken, wie ähnlich ihr zur Realität werdet. Meines Wissens ist es bis heute nicht möglich, selbst mit Deep Learning und KI eine Struktur eines Proteins anhand von einer Sequenz vorauszusagen.
Das heißt, die haben mit etwas gearbeitet, das nicht funktionieren kann?
Wenn man rationales Design macht, muss man alles im Detail kennen. Man muss jede Ecke, jeden Mechanismus, wie das Ding funktioniert, verstanden haben. Sonst sollte man die Finger von lassen. Man kann es manipulieren über Directed Evolution, das, was ich gemacht habe. Ja? Man lässt die Natur einfach selektieren. Was fehlfaltet, wird einfach von der Natur aus der Bibliothek entfernt und übrig bleibt, was funktioniert. Dafür muss man sein Protein nicht verstehen, man muss nicht wissen, wie es aussieht, dafür braucht man nur eine Sequenz und einen entsprechenden Mechanismus für die Mutation, die Selektion und fürs Crossover, also für die Mischung der verschiedenen Mutationen. Das hätte er machen können, das wäre problemlos möglich gewesen, hätte keinen allzu großen Schaden angerichtet, aber rationales Design auf einem Protein, von dem wir die Struktur bis heute nicht kennen. Wenn man in die Literatur geht, sieht man, da sind weiße Stellen drin, wo man nicht weiß, wie das Protein aussieht. Und selbst wenn man in die Pfizer-Originaldaten geht, man schaut ja, was haben die denn für ein Protein genommen für ihre Erklärungen, stellt man fest, das ist eine Kristallstruktur, die, glaube ich, im Sommer veröffentlicht wurde, während sie im Januar, Februar angefangen haben, offiziell zu modellieren. Das heißt, sie hatten nicht mal es sind unscharfe Fotos. Also was die gemacht haben, die haben im Elektronenmikroskop Fotos gemacht von ihrem Protein. Mhm. Und dann haben sie von diesen unscharfen Fotos ein 3D-Modell erstellt. Und in dieses 3D-Modell haben sie dann die Strukturen des Proteins reinmodelliert mit verschiedenen Programmen, abwechselnd und von Hand nachjustiert, bis es ihnen passte. Mhm. Wie nahe das der Realität kommt, ist schwer zu sagen, weil wir ja nicht wissen, wie es aussieht.
Ja, und die haben bei BioNTech, das habe ich ja bei dir gelesen, sogar an einem anderen Virus herumprobiert, weil ihnen die Sicherheitsstandards fehlten, um mit dem Coronavirus zu arbeiten. Das klingt schräg.
Ja, die haben dann so ein Q-Virus genommen. An das Q-Virus haben sie dann das Spike-Protein dran montiert. Das geht einfach, man kann einfach diese Spikes oder Füßchen kann man austauschen. Sie hätten auch einen Bakteriophagen nehmen können, wenn sie zum Beispiel Selektion hätten machen wollen mit dem Spike-Protein. Dieses Q-Virus mit dem Menschen Spike haben sie dann auf Mäuse losgelassen, die sie mit ihrem Impfstoff immunisiert hatten. Um die dann, glaube ich, auf menschlicher Zellkultur oder so zu testen, die Antikörper von der Maus. Also es war total schräg, ja, wo man denkt, da sind jetzt so viele verschiedene Spezies involviert. Die haben ja nicht mehr geguckt, ob diese Spike-Proteine auf dem Q-Virus so falten wie auf dem menschlichen Virus. Auch da kann es ja durch die unterschiedliche Benutzung der Kodierung der DNA zu Unterschieden kommen. Die Speziesunterschiede. Also da weiß man, wenn man im Labor arbeitet, wenn man ein Gen aus der Maus in einem Bakterium herstellen möchte, muss man die Nutzung der Kodone anpassen an den Organismus. Man kann nicht mit der Originalsequenz in E. coli gehen, weil die Häufigkeit des Codons Einfluss auf die Faltung und Produktion hat. Das ist echt tricky, ja. Also da gibt es zwar Algorithmen, aber bis heute ist da noch echt viel Forschungsbedarf. Wir wissen gar nicht, wie Proteine hergestellt werden, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja? In der Schule lernt man, ja, dann kommt halt diese Transfer-RNA und die bringt die Aminosäuren und die dekodieren das, um dann festzustellen, in der Realität, da gibt es aber eine ganze Menge Transfer-Aminosäuren, von denen wir gar nicht wissen, was sie tun. Und das ist der größte Teil davon. Okay. Die nennen sich sogenannte Isodecoder. Also wir wissen gar nicht, wie ein Protein hergestellt wird. Das also sind lauter Unbekannte, die in der Schule einem aber nicht beigebracht werden.
Okay, man schwimmt da also ein bisschen im Dunkeln und du sagst
ja, nicht auch, nur ein bisschen.
Du sagst ja auch, BioNTech habe die Produktionsprozesse zwischendurch auch gewechselt.
Ja. Ja?
Das neue Verfahren nur an 250 Leuten getestet. Mhm. Was bedeutet das? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Also die haben ursprünglich für die Studie haben sie relativ sauber gearbeitet, würde ich vermuten. Die haben die modifizierte RNA mit PCR hergestellt. Das heißt, da sind keine Mikroorganismen oder dergleichen involviert. Das wird einfach kopiert, chemisch kopiert, alles gut, ist relativ sauber. Dann haben sie diese RNA mit magnetischen Kügelchen gereinigt. Ich meine, diese Videos mit den Leuten, die magnetisch waren. Ne? Das ist eine Standardtechnik zur Reinigung von RNA. Man hat halt den Gegenstrang der RNA auf diese Magnetkügelchen aufgebracht und es fischt einem dann die RNA aus der Suppe raus. So Pluspol neben Minuspol eines Magneten, die ziehen sich an, ja, dann kann man die DNA rausfischen und dann hat man halt Magnete und dann die holt man wieder raus und dann wäscht man das von den Magneten runter. Ist halt echt teuer, diese Magnete sind richtig, richtig scheiß teuer, wenn man mal bei den Thermo Fisher Katalog guckt, das ist nicht billig, das macht man nicht im Upscale. Das würde einem so den Umsatz ziemlich versauen. Das ist, glaube ich, für größere Mengen nicht ganz so optimal. Und deswegen haben sie halt nach Methoden gesucht, mit denen man größere Mengen herstellen kann. Und dann sind sie halt in das Haustier der Genetiker gegangen, in Escherichia coli, in Darmbakterien, und gesagt, produziere uns mal bitte die mRNA. Also erstmal das Plasmid dafür, ne? Also die Vorlage. Vorher war die Vorlage einfach durchgeschnitten, linear. Und jetzt arbeiten sie mit ringförmigen Vorlagen, was ein bisschen Probleme mit sich bringt. Und die werden in E. coli produziert statt in maschinell. Und dann wird dann halt mit Lysen und so weiter, ich gehe dann jetzt nicht ins Detail,
bitte,
RNA hergehen. Genau, das ist Jakobs Spezialität. Wer das genau wissen will, kann den Corona-Ausschuss gucken, hat Jakob vor ein paar Monaten erklärt. Da doch ein Substack zu. Und da hat man jetzt ein paar Probleme. Zum einen könnte man sich Toxine einhandeln aus den Bakterien, sogenannte Endotoxine. Die haben E. coli. Die machen ganz viele fiese Nebenwirkungen. Der Haken ist, alle Messwerte zu Endotoxinen weltweit in diesen Batch-Release-Unterlagen sind geschwärzt. Wir haben nicht einen, also sie behaupten immer, es wäre kein Endotoxin drin. Wissen wir nicht, weil die Stellen sind geschwärzt.
Aber das sind diese Verunreinigungen, von denen man dann...
Eine der Verunreinigungen. Die nächste Verunreinigung durch dieses Verfahren ist, sie haben DNA-Verunreinigungen drin, und zwar in Plasmidform, also in kreisförmiger Form. Und das wurde in den 90er Jahren und um 2000 zum Beispiel von Klaus Pichotek als Gentherapie getestet. Man spritze den Leuten einfach ringförmige DNA, also diese Plasmide, als Gentherapie.
Klaus Pichotek, muss man dazu sagen, ist der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts.
Ex-Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts.
Ach, der ist gar nicht mehr da?
Nee. Also ich habe da Ende des Jahres, letzten Jahres, so ein Paper von ihm von 1994 mal ein bisschen hochgekocht, das dann Böning in seiner Faxaktion verwendet hat. Und da steht eigentlich schon alles drin, wovor wir gewarnt haben, aber von Klaus Pichotek 1994 veröffentlicht. Ich vermute mal, man hat festgestellt, er wird jetzt zu einem Risiko.
Aha, das heißt, er war der Präsident der Kontrollbehörde. Er hätte im Grunde diese sogenannte neuartige Impfung prüfen müssen.
Ja, und hätte sagen müssen, oh, wenn da DNA drin ist, ist aber DNA-Therapie, Gentherapie und mRNA könnte man sagen, ja, theoretisch wird die nicht eingebaut und abgebaut, aber jetzt haben wir ein Problem, wir haben da DNA drin. Und die kann eingebaut werden.
Und das musste er wissen, weil er es
ja schon mal gemacht hat. Genau, und wenn man sein 2000er Paper zur Gentherapie mit ihren DNA guckt und das Plasmid-Vergleich, das er da als Beispiel hat, wie man so ein Gentherapie-Plasmid baut, fallen einem gewisse Parallelen auf wie ein SV40-Promotor.
Uiuiui, jetzt verstehe ich schon wieder nichts mehr. Aber das heißt, er hat nicht kontrolliert oder wollte nicht kontrollieren, weil sonst hätte er es als Impfung nicht zulassen dürfen?
Ich verstehe es einfach nicht. Er hätte erkennen müssen, dass das A, keine Impfung ist, B, die DNA-Verunreinigungen ein Problem sind und geprüft werden müssen. Er hätte wissen müssen, dass das Gentherapie ist, obwohl er hat 2011 ein Paper geschrieben, wo er tatsächlich dann behauptet auch, dass diese Art von Gentherapie, wenn sie als Impfung genutzt wird, keine Gentherapie ist, obwohl sie allen Kriterien der Gentherapie entspricht.
Eine
Also
Umdeutung.
das,
Aber
genau, und die beginnt
wir wissen ja, dass
2011.
Pfizer und BioNTech bei der Börsenaufsicht selber schreiben, dass es eine Gentherapie ist.
Ja, ist es ja auch.
Ja, klar, aber weil immer, es heißt ja immer, nein, ist eine Impfung und alles andere ist Verschwörungstheorie, so ungefähr, ne? Also die geben das beide vor der Börsenaufsicht sowieso zu.
Ja.
Ne?
Aber das darf man ja nicht zitieren, ne? Weil das ist böse, böse.
Es ist alles böse, böse, was
Es ist
wir hier
besonders
machen.
lustig, dass alles das, wovor wir gewarnt haben, teilweise detaillierter mit Sachen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, im 94er und 2000er Paper von Chichotek steht.
Verrückt.
Ja.
Kommen wir mal zu was anderem. Welche Rolle spielt eigentlich Bill Gates in dieser ganzen BioNTech-Story?
Er hat mitfinanziert, also er hat ursprünglich zumindest ein wenig Geld investiert in die Firma, das er dann Anfang 23 oder Anfang 22 rausgenommen hat. Also der ist relativ früh ausgestiegen aus BioNTech und hat dann die mRNA-Technologie schlecht gemacht, was halt kaum einer mitgekriegt hat, dieses Interview. Meinte nicht
Genau.
besonders gut, schützt vor allem die alten Leute nicht.
Ja, er hat im Grunde gesagt, diese Impfung taugt gar nicht so viel, ne?
Genau. Aber der war schon ausgestiegen.
Okay. Hat das Fauci nicht auch irgendwann zugegeben, also der ehemalige Gesundheitsberater des US-Präsidenten und der obersten
Genau.
Gesundheitsbehörde?
Der hat ein schönes Paper, wo er sagt, ja, die sind nicht besonders gut, müsste man optimieren. Und übrigens, Grippeimpfungen hätten heutzutage keine Zulassung mehr bekommen, weil die funktionieren auch nicht, weil gegen ein Atemwegsvirus zu spritzen kann nicht funktionieren, weil es eine andere Art von Antikörpern ist. Das
Okay.
steht in Fauci's Paper drin.
Okay, und was sagt Shahin dazu? Der glaubt einfach nur oder hat er auch eingesehen, dass es nicht funktioniert?
Der äußert sich, glaube ich, dazu überhaupt gar nicht. Also, ich habe nicht gehört, dass er sich dazu jemals geäußert hätte. Das sind ja eigentlich Basics, die er als Wissenschaftler oder Mediziner wissen sollte, oder?
Eigentlich schon. Gab es eigentlich auch Geld vom Militär für diese Forschung?
Für Moderna, ja, da kann man das nachweisen. Die haben mit DARPA zusammengearbeitet und haben versucht, RNA-Impfungen für Chikungunya zum Beispiel herzustellen. Also für Moderna lässt sich das nachweisen. Diese 100-Day-Challenge von der DARPA ist im Großen und Ganzen so ein bisschen die Grundlage von Moderna. Die haben da sehr viel Finanzierung gekriegt. Für BioNTech konnte ich das jetzt nicht nachweisen. Die haben ganz reguläre, normale deutsche Forschungsförderung gekriegt. Ja, die ganzen normalen BMBF, DFG-Gelder, wie man sie halt kennt.
Auch etwas, was ich in deinem Buch gelesen habe, dass die ein bisschen Zeitdruck hatten bei den toxikologischen Studien, ne? Und die so ein bisschen schnell über Hoppi Hoppi gemacht haben dann.
Ja, das ist ganz lustig. Angeblich hat dann diese Claudia Lindemann so ein 500 Seiten
Die ist wer?
Toxikologie.
Ganz kurz, Claudia Lindemann.
Ja, das ist wohl die, der zuständig ist für Toxikologie von diesem
Bei
ganzen Paper.
BioNTech, genau.
Angeblich. Und da hat sie angeblich ein 500 Seiten toxikologisches Gutachten erstellt, was schon echt sportlich ist, die Daten zu erzeugen. 500 Seiten hat nicht mal mein Buch und da habe ich ein halbes Jahr dran geschrieben. Und wenn man dann in diese freigeklagten Daten geht und mal nach der toxikologischen Studie sucht, ist die erstens dünner und zweitens nicht von Claudia Lindemann. Und drittens aus dem Jahr vom 31. August 2018.
Die können doch keine toxikologische Untersuchung für die Covid-Impfung im Jahr 2018 gemacht haben.
Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle, genau.
Also gab es keine toxikologische Studie?
Zumindest nicht für dieses Produkt. Der Haken ist, es gibt ein Paper vom Paul-Ehrlich-Institut aus dem Jahr 2021, wo sie beschreiben, dass nein, wir haben keine Sicherheitsverkürzung, alles super gelaufen und die behaupten, es wären für die Tests Mäuse benutzt worden, die humanisiert sind, also einen menschlichen ACE-Rezeptor haben. Geht man dann in die Studien, die gemacht wurden, auch für die Toxikologie, sind da keine humanisierten Mäuse dabei, weder bei Moderna noch bei BioNTech. Das heißt, man konnte gar nicht sehen, ob dieses Spike-Protein möglicherweise toxische Folgen hat, weil der ACE-Rezeptor der Mäuse, die verwendet wurden, re resistent war. Wie bitte
Okay.
soll man da toxikologische Studien für das Spike-Protein machen?
Okay. Was ja auch ganz interessant ist, normalerweise werden bei neuen Medikamenten nach einem Jahr Nachbeobachtungsstudien gemacht, ne? Auch bei Ärzten. Auch bei Ärzten wird dann abgefragt, wie das alles funktioniert. Du warst ja selbst Pharma-Außendienstler und weißt das natürlich. Ich weiß es ja von dir. Und auch das hat BioNTech nicht gemacht.
Nee, das ist ganz lustig.
Weil
Normalerweise.
gerade, ich meine, gerade bei etwas, was so schnell gemacht wird, da muss man doch sagen, oh, das gucken wir mal uns nach einem Jahr nochmal an, ob wir da auch was Richtiges gemacht haben nach so
Ja,
kurz.
das sind diese Nachbeobachtungsstudien im Feld, die waren eigentlich für die Medikamente, wo ich unterwegs war, waren die vorgeschrieben. Ja, das heißt, die Ärzte, die machen die auch sehr gerne, weil da gibt es Geld für. Und andererseits hat man dann natürlich auch ein bisschen gesicherten Einsatz des Medikamentes, weil die Ärzte, die Geld dafür kriegen, müssen das Medikament natürlich auch einsetzen. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für die Pharma und für den Arzt. Und da rekrutiert man im ersten Jahr aktiv Ärzte für diese ein Jahr Nachbeobachtung im Feld. Und das ist meines Wissens nicht gemacht worden, weil die auch keinen Außendienst hatten. Also es war ausgeschrieben die Stelle für BioNTech. Ich kann mich erinnern, da war ein Dienstwagen Tesla. Deswegen ist sie mir aufgefallen. Ich weiß, welche beiden Dienstleister das auch ausgeschrieben hatten. Es war, glaube ich, Ashfield und das andere weiß ich nicht mehr. Also die großen Dienstleister. Aber diese Stellen kamen nie zustande. Das Projekt wurde eingestampft. Es wurde kein Außendienst gestartet. Und der Außendienst in der Pharma ist auch dafür die aktive Pharmakovigilanz. Ja? Das heißt, wenn ich von Novartis unterwegs war, dann hatte man diese
Erklär
Arzneimittel.
das kurz, was das ist für
Genau,
unsere.
also man hat als Pharmareferent solche Sicherheitssheets dabei, das nennt sich Arzneimittelsicherheitserhebung. Die hatten wir digital. Und dann ging man halt zum Arzt und gesagt, okay, hast du das Medikament eingesetzt? Ja, okay, hast du was bemerkt? Nebenwirkungen, Probleme? Und dann muss man das protokollieren und sagen, okay, bist du bereit, dass die Firma anruft und die Patientenakten anfordert, dass wir sehen, wo das Problem ist, ob ein Fehler in der Dosierung, ob du einen Fehler gemacht hast oder ob es wirklich eine Nebenwirkung ist. Und das war bei dem Medikament, wo ich unterwegs war, tatsächlich, dass die Leute in Blutdruckprobleme gekriegt haben und dann stürzen konnten und dergleichen. Das heißt, jedes Vierteljahr wurde diese Fachinformation, nennt sich das, aktualisiert im Bereich Nebenwirkungen. Und da mussten wir die neue Fachinformation zu den Ärzten tragen, was natürlich ein Grund war, sie zu besuchen, ne? Also hier gibt es ein Update. Guck mal bitte, Nebenwirkung. Und das ist eine aktive Geschichte. Das heißt, jeder Arzt wird vom Pharmareferenten mindestens zweimal im Jahr besucht. Große Praxen teilweise bis zu sechsmal im Jahr, also alle 2 Monate. Und dann werden diese Abfragen gemacht. Dann hat man 24 Stunden, das an die Firma zu melden. Und die hat 48 Stunden, um diesen Fällen nachzugehen, sonst kriegt sie eine Klage an den Hals.
Das macht ja auch irgendwo Sinn. Und das ist bei
Genau.
BioNTech nicht passiert. Es gab eine Ausschreibung, aber diese Stellen wurden nie besetzt.
Genau, die haben keinen aktiven Pharma-Außendienst, der die Arzneimittelsicherheitserhebung macht, eingesetzt. Dann wäre dir nämlich relativ schnell aufgefallen, weil passive Meldung ist halt, das funktioniert nicht, ja. Deswegen gibt es diese Arzneimittelsicherheitserhebung.
Ja, man könnte auf böse Gedanken kommen. Tun wir
Ja,
natürlich
sagen wir
nicht.
so, die Eltern, Pharmareferenten sind meistens dafür zu faul, weil das macht echt Arbeit. Je nachdem, wie viele Nebenwirkungen reinkommen, sitzt man dann halt nach der Arbeit nochmal, muss ziemlich viele von diesen Dingern bearbeiten und rausschicken, ja.
Aber noch eine andere Geschichte, was ja auch seltsam war. Erst hieß es ja, also zwei Spritzen sollen verspritzt werden. Bei Johnson & Johnson war es eine. Dazwischen sollten dann 21 Tage liegen. Dann plötzlich war vom Booster die Rede. Gab es da irgendeine Datengrundlage, auch für die 21 Tage und all diese Geschichten?
Meines Wissens nicht. Man hätte ja eigentlich dann Untersuchungen im Immunsystem machen müssen. Wie reagieren die? Wie sind die Antikörper? Also das war, habe ich mich auch gedacht. Habt ihr jetzt irgendwie Bierpong gespielt oder habt ihr das ausgewürfelt? Woher kommen die 21 Tage? Also da gibt es keine Rationale meines Wissens dazu. Und auch für den Booster. Ja, es gab Studien, aber die waren noch nicht abgeschlossen, als sie angefangen haben zu boostern. Und es gibt auch nur für den ersten Booster meines Wissens eine Studie. Für den zweiten gibt es gar keine Datengrundlage. Und alles, was drüber ist, ist Off-Label meines Wissens. Also es gibt einen Brief vom Bundesministerium für Gesundheit, das habe ich vor ein paar Tagen getwittert, wo die ein Gutachten machen über Off-Label-Use beim Boostern. Also dass die sagen, das ist In-Label, also nicht gegen die Krankenkassenregeln verstoßend. Und das kam nicht von der Firma, dieses Gutachten war vom BMG.
Aha,
Die haben das
vom
gepusht.
Bundesministerium für Gesundheit.
Genau. Und die Sache ist nämlich, wenn man kann durchaus auch einen vierten und fünften Booster auf eigene Gefahr setzen, muss aber vorher das bei der Krankenkasse melden. Da gibt es diese Formulare für Off-Label-Use. Die kann man bei jeder Krankenkasse als Arzt runterladen und dann sagt man, ich möchte das aus diesen und jenen Gründen machen.
Und da aber es gibt auch die Impfkampagnen, die dann zu weiterem vierten und fünften und so weiter Booster ausgerufen haben.
Ja, und das ist eben die Frage. Es gab keine Studie dazu, also hätte man eigentlich für jede jenseits des ersten Boosters theoretisch bei der Krankenkasse sich die Genehmigung für den Off-Label-Use holen müssen?
Du, meine letzte Frage ist, wenn du hast dir das wirklich reingezogen, und zwar deutlich, dieses ganze Buch und alles, was da zu tun hat, du hast recherchiert, du hast Studien herausgegraben. Jetzt mit deinem ganzen Wissen so am Ende, was war das jetzt? War das Unwissenheit, Inkompetenz oder war das Absicht, diese Spritze in die Welt zu setzen?
Man wollte auf jeden Fall Kohle machen. Ja, wenn man mal guckt, BioNTech wurde gegründet und finanziert über das Geld der Strömmann-Zwillinge. Das waren die hatten vorher Hexal. Das haben die mit viel Geld verkauft. Dann haben die diese Investmentfirma Artus gehabt und die haben in BioNTech investiert. Dann hieß es, okay, ihr habt, glaube ich, 15 Jahre Narrenfreiheit und danach wollen wir unsere Kohle zurück. Und diese Galgenfrist ist im November 23 ausgelaufen. Es war also Ugo klar.
November 23?
Ja. Ugo war klar, er muss die Strüngmanns Ende 23 auszahlen. Oder er verliert BioNTech genauso, wie er seine Firma Ganymed an Astellas verloren hat. Die wurde ihm verkauft, weil ein Startup zahlt entweder die Investoren aus oder es wird gewinnbringend verkauft, um dann die Investoren mit dem Gewinn auszuzahlen. Und er hat halt seine Vorläuferfirma Ganymed verloren. Auf diese Art, was ist ein normaler Zyklus beim Startup? Ja, man entwickelt was, eine große Firma kauft, sie keinen Bock auf Forschung hat. Und die haben jetzt auch das Medikament von Ganymed anscheinend auf den Markt gebracht. Aber es ist dann halt nicht mehr das eigene Produkt. Und BioNTech wäre Ende 23 fällig gewesen und wäre den Weg von Ganymed gegangen. Das heißt, um seine Firma zu retten, musste Kohle reinkommen. Verdammt viel Kohle. Und die waren mit 400 Millionen verschuldet, als das Ganze begann. Das heißt, eine Möglichkeit ist tatsächlich, dass es ein abgekartetes Spiel war, um seine Firma zu retten, damit er BioNTech behält und nicht wieder von vorne anfangen muss und ein nächstes Startup gründen. Mhm. Möglichkeit eins. Möglichkeit zwei, sie bezeichnen sich immer wieder als Gläubige. Also da wird teilweise auch in einem Kapitel wird wirklich alchemistisches Vokabular verwendet, ja, in der Danksagung. Wenn man so ein bisschen Literaturanalyse macht und dann Wortfeldanalyse fällt einem auf, so, da ist gerade ein sehr seltsames Vokabular am Start. Und Gläubige glauben, die sind rationalen Argumenten nicht aufgeschlossen. Und es kann sein, dass sie tatsächlich daran glauben. Wenn man zum Beispiel guckt, es gibt auf LinkedIn einen Bericht des Chefs von CureVac und der dankt BioNTech, er kriegt jetzt seine dritte RNA-Injektion, er war schon mal Versuchskaninchen für zwei Versuchsserien seiner eigenen Firma. Okay. Das heißt, die haben sich das Zeug selber geben lassen, weil sie an die Technologie glauben. Man kann ihn also nicht unbedingt Bösartigkeit vorwerfen.
Aber Ugo hat sich ja lange nicht impfen lassen, oder?
Ist er genau, überhaupt? Genau, also ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der im Tierstall von BioNTech arbeitet. Die sind gerüchteweise alle ungeimpft aus dem Tierstall und bei BioNTech selber wurde nicht geimpft. Wer wollte, musste ins Impfzentrum gehen. Was da beschrieben wird, ist anscheinend nicht wahr. Kann ich nicht belegen, ist Flurfunk von Leuten über Verbindungen. Ja. Es ist schwer zu sagen, solange wir keine Blutprobe haben.
Ja.
Aber es kann auch sein, dass man die benutzt hat. Ja, also wenn man guckt, die haben ja um Pfizer geworben. BioNTech hat um die Kooperation mit Pfizer sehr, sehr lange geworben und hat sich aufgeregt, dass sie nicht erkennen, wie genial sie sind. Und Pfizer hat diesen Avancen erst nach SPARS, nach dieser einen Übung, nachgegeben. Ist die Frage, wer steckt dahinter und wurden sie möglicherweise benutzt? Mhm. Weil es ja einfach jemand zu benutzen, der an diese Technologie glaubt, weil er steht dann halt wirklich hinter dem Produkt. Obwohl eigentlich allen klar ist, das ist keine gute Idee, aber das ist demjenigen, der es ja dann unter die Leute bringt, nicht klar und damit ist es authentisch, was er da treibt.
Aber es war natürlich sehr, sehr viel nicht klar. Alle Aufsichtsgremien und Kontrollgremien haben versagt. Alle, die es hätten wissen müssen, die alle vom Fach kamen, aber anscheinend in der Mittelschule nicht aufgepasst haben.
Alle Biologielehrer hätten sagen müssen, könnt ihr noch mal bitte ins Biologiebuch gucken? Also da auf Seite 200 irgendwas, können wir das nochmal durchdiskutieren?
Ja, verrückt, ne?
Also das ist, wie gesagt, Mittelstufenwissen. Das konnte nicht funktionieren.
Ja, Sabine, ich bin gespannt, wie weit das noch alles aufgeklärt wird. Also vielen Dank auf jeden Fall für deine Einblicke in Ugos Welt und in die echte Biologie. Das war sehr aufschlussreich, auch dein Buch. Vielen Dank, dass du da warst.
Gern geschehen.
Tja, Leute, die Informationen bahnen sich ihren Weg, auch durch die RKI-Protokolle, und man merkt, wie es brodelt und wie langsam auch die Verantwortlichen Druck spüren. Also die Betonung liegt natürlich auf langsam. Das ist ein Marathon. Also bitte nicht Hoffnung und Geduld verlieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.